Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich kenne Frank schon seit über 10 Jahren. Als ich noch Theologiestudent damals war, habe ich mit Frank in einem Netzwerk für junge Pastoren habe ich ihn kennengelernt. Frank war ja noch 10 Jahre jünger als jetzt. Und seitdem haben wir uns jedes Jahr öfters getroffen. Und ich bin total dankbar über diese Beziehung zu ihm und zu anderen Pastoren in Berlin, wo wir über die Gemeinde und über die Kirchengrenzen hinweg Anteil aneinander nehmen. Ich habe es ja, oder es wurde ja gesagt, ich komme aus einer Baptistengemeinde und heute ist meine Premiere in einer Methodistengemeinde bei etwas ganz anderem. Nein, es ist schön, dass in Berlin ja wirklich auch verschiedene Kirchen und verschiedene Gemeindebünde da sind, wo wir alle denselben Herrn haben. Thomas hat es gerade gesagt, dass ja aktuell das Bibelprojekt läuft und das Bibelprojekt ja dann tatsächlich auch irgendwie der Grund ist, warum wir jetzt heute ganz konkret mal die Gemeinden tauschen. Und im Bibelprojekt geht es ja um die Apostelgeschichte. Ich hoffe, viele von euch tatsächlich sind dabei. Und falls ihr noch nicht ganz so motiviert bisher dabei wart, ist heute ein guter Tag, um damit anzufangen. Und in der Apostelgeschichte ist ja die Zeit, wo die Berichte über die erste Gemeinde sozusagen nach Jesus passiert. Ganz am Anfang ist noch die Himmelfahrt berichtet und danach kommen so die ersten Erfahrungen in der Gemeinde. Und es kommt dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und alle, die ihr jetzt fleißig jeden Tag gelesen habt, habt das sozusagen alles sozusagen jetzt live im Ohr. Die Berichte, wie Petrus und die anderen Apostel Reden halten, wie Gemeinde entsteht und was alles so passiert. Und Petrus ist ja so eine der Hauptpersonen auch der Apostelgeschichte. Vergangene Woche hatte er dieses Erlebnis mit diesen fiesen Krabbeltieren, die er essen sollte. Und dann verstanden hat, der Glaube an Jesus Christus ist gar nicht den Juden vorbehalten. Gott sei Dank für uns. Ich weiß nicht, ob Menschen hier sind, die jüdische Vorfahren haben, ich nicht. Aber Petrus hat es in diesem Moment verstanden und für alle Völker war auf einmal der Glaube offen, inklusive uns dann. Und das war vergangene Woche zu lesen und jetzt, vor 3 Tagen, kam dieser Einschub zum Petrusbrief, 1. Petrusbrief. Und wir verlassen sozusagen jetzt für 5 Tage die Apostelgeschichte, um parallel den Petrusbrief zu lesen, der einen ganz ähnlichen Kontext und, je nachdem, wen man fragt, aber in der klassischen Auslegung, eigentlich auch dieselbe Abfassungszeit hat wie die Apostelgeschichte. Beides, also die Apostelgeschichte und der 1. Petrusbrief, werden beide ungefähr aufs Jahr 65 nach Christus datiert. Also schreiben sie aus einer ähnlichen Perspektive, nur sind unterschiedliche Autoren. Und das ist eigentlich spannend für uns, wenn wir heute in den Petrusbrief springen. Und wir lesen den Text, der vorgestern dran war, den Einstieg, also den Anfang des 1. Petrusbriefes. Den könnt ihr am Projektor mitlesen und ich lese die Verse aus Kapitel 1, 3 bis 5 nach der Neues Leben Bibel. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Ich finde, dieser Text würde sehr gut an das Ende einer christlichen Konferenz oder Gebetswoche oder so gut passen. Wenn alle motiviert sind, alle haben Gott erlebt und irgendwie sind ermutigt, dann könnte man diesen Text lesen. Sagen, Halleluja, ihr seid wiedergeboren, jetzt lebendige Hoffnung, jetzt dürft ihr wieder dahin gehen, wo ihr im Alltag seid. Aber der tatsächliche Kontext dieser Verse ist ja ein ganz anderer. Das war keine christliche Konferenz der Apostel irgendwie, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, sondern wie gesagt, wir befinden uns ungefähr Mitte der 60er Jahre in Rom, wird dieser Brief geschrieben. und wie gesagt, ganz parallel zur Apostelgeschichte. Und die Situation in Rom war alles andere als leicht zu dieser Zeit. Ganz kurz vorher, im Frühjahr 65, hatte die Stadt gebrannt. Bei manchen von euch klingelt es, war, wo Nero seine eigene Stadt hat anzünden lassen. Auf jeden Fall sagen das die Historiker, die meisten. Und Nero war gar nicht dumm, der hat natürlich nicht gesagt, ja, ich habe das gemacht, sondern der hat die Christen beschuldigt. Der hat gesagt, die Christen haben die Stadt angezündet mit ihrer Religion und die sind sowieso gefährlich. Und es kam zu immer mehr Anfeindungen auf die Christen. Wieder so ein kleiner Ausflug, davon hatten wir auch schon gelesen. Stephanus ist ja gar nicht so lange her, dass der gesteinigt wurde im Bibelprojekt. Und dass auch die ersten Gefängnisaufenthalte waren ja auch schon dabei. Also der Kaiser Nero beschuldigt die Christen, dass die Christen die Stadt angezündet hätten und die Anfeindungen auf die Christen nehmen zu. Allerdings die ganz großen Christenverfolgungen, wo so der Staat mit aller Macht und systematisch versucht hat, die Christen auszurotten, die stehen erst noch in der Zukunft. Die sind zu dieser Zeit noch gar nicht passiert. Die werden eher so auf die Jahre 67, 68 datiert. Und das ist sehr, 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 sehr spannend für uns, dass Petrus in dieser Situation diesen Text schreibt. Und wir wollen uns den nochmal genauer angucken. In diesem Text sehen wir etwas, was in der Vergangenheit liegt, ein Vers für die Gegenwart und eins für die Zukunft. In der Vergangenheit lesen wir diesen ersten Teil. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Gnade, seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Alle, die ihr an Jesus Christus glaubt und ihn als Erlöser angenommen habt, für euch gilt das. Gott hat euch als seine Kinder angenommen und ihr seid wiedergeboren. Halleluja. Und dann kommt, was es mit der Gegenwart macht. Mit der Gegenwart macht es, dass wir eine lebendige Hoffnung haben durch die Auferstehung von Jesus Christus. Diese Hoffnung haben wir jetzt, heute. Und in der Zukunft erwartet uns ein unbeflecktes, unvergängliches und unverwelkliches Erbe. Und das wird im Himmel aktuell, jetzt, heute für uns aufbewahrt. Und in seiner großen Macht wird er, also Gott, euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Und das wird dann für alle Zeiten sichtbar werden. Das wird in der Zukunft passieren. Dieser Einstieg ist schon bemerkenswert. Diesen Satz, über den man schnell drüber liest, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist so Floskel, ja, hat man schon öfter gehört, ist aber eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Weil eigentlich macht Petrus ja alles, um uns einen persönlichen und nahbaren Gott vorzustellen. Es ist kein fremder Gott im Himmel, den wir dienen müssen, sondern er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und die Leute damals, die kannten Jesus ja noch persönlich. Also wir sind ja erst 65, das ist noch nicht alles so ewig her. Die kannten Jesus persönlich und jetzt sagt Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn. Jetzt könnt ihr an eure Väter denken, die wahrscheinlich nicht perfekt sind. Aber was für eine nahe Beziehung da gekennzeichnet wird. Und das ist wiederum sehr spannend, weil Petrus auch nicht versucht, hier eine Philosophie vorzustellen, zu sagen, ich habe eine ganz neue Lehre mitgebracht, eine neue Weltanschauung oder eine Philosophie, eine gute Lehre, die euer Leben bereichern wird, sondern er spricht von einem persönlichen und nahbaren Gott, der die Menschen seine Kinder nennt. Und der ganze Abschnitt möchte wirklich vermeiden zu sagen, den Glauben wie so eine Weltanschauung nur zu verstehen. Ihn so runter zu degradieren als gute Philosophie, die sagt, ja, die christlichen Werte, die sind gut, an die sollten wir uns alle halten, dann wird die Welt eine bessere sein. Das stimmt, aber es ist nicht der Kern vom Ganzen. Und jeder von euch weiß wahrscheinlich, wie oft wir selber die christlichen Werte schon mit Füßen getreten haben, obwohl wir es versucht haben. Und es geht wirklich im Kern nicht um die christlichen Werte. So schön das ist, wenn die gelten und wenn auch möglichst viele in einer Gesellschaft sich danach richten, ist es nicht der Kern vom Ganzen. Und vor allen Dingen ist der christliche Glaube nicht so ein Add-on, was man so dazu kriegen kann, um sein Leben ein bisschen zu verbessern. Eine gute Lehre, wo man sagt, ja, noch ein bisschen Glaube dazu und der Rest von da und am Ende nehme ich überall so ein bisschen das, was mir gefällt. Sondern das wird jetzt nämlich spannend, weil ja Petrus die Wiedergeburt ins Spiel bringt. Und Wiedergeburt, auch ist das so ein christliches Ding, was man so schnell so drüber liest und sagt, ja, Wiedergeburt, normale christliche Lehre. Aber überlegt euch das mal, was es bedeutet, wenn da steht, als Christen sind wir wiedergeboren. An unsere eigene Geburt können wir uns nicht erinnern, aber jeder weiß, was eine Geburt, wie existenziell das ist. Und wie gesagt, meine Frau ist schwanger und die nächste Geburt steht bevor. Und jetzt sagt Petrus, das ist das Bild, was ich finde, um zu beschreiben, was passiert, wenn ein Mensch Christ wird. Also das ist schon ein bisschen mehr als zu sagen, ja, finde ich eigentlich ganz gut und wenn das dazugehört, sonntags in die Kirche zu gehen, das kriege ich auch noch hin. Sondern da wird Wiedergeburt ins Spiel gebracht. Und damit wird eigentlich gesagt, das Leben müsste sich jetzt komplett und grundsätzlich umkrempeln. Ein ganz neues Leben beginnen. Aber nicht, weil sich jetzt dieser Mensch so anstrengt und weil er jetzt ein besserer Mensch geworden ist, sondern weil Gott uns diese Wiedergeburt schenkt. Und damit ist eben die Wiedergeburt kein Update, keine Verbesserung des Lebens, kein Add-on, sondern es ist etwas existenziell Neues, was passiert. Und das ist etwas, was uns geschenkt wird, etwas Passives. Bei den Menschen ist es so, dass die Frau die Kinder gebiert, aber die Kinder tragen auch auf irgendeine Weise etwas dazu bei, aber es ist die Mutter, die das Kind auf die Welt bringt. Und hier ist es Gott, der die Wiedergeburt schenkt. Und er schenkt sie dir und er schenkt sie mir und das ist nicht unsere Anstrengung. Es ist nicht meine persönliche Leistung, dass ich Christ geworden bin. Es ist nicht meine persönliche Leistung, dass ich sagen kann, ich habe eine Wiedergeburt geschenkt bekommen. Ich habe die mir verdient, sondern die hat Gott mir geschenkt. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das kann ich nicht von mir aus tun. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt wiedergeboren werden, sondern der Heilige Geist schenkt das. Und das geschieht, wie im Text gelesen, durch das Wort der Wahrheit. Und Wort der Wahrheit ist jetzt auch so eine bisschen christlich sperrige Formulierung, die jetzt vielleicht uns nicht ganz so geläufig ist. Aber Jesus selbst wird ja als das Wort bezeichnet im Johannesevangelium. Also wird diese Wiedergeburt durch das lebendige Wort, durch Jesus Christus selbst möglich. Und die Folge davon ist, dass wir dieses ewige Leben, was unvergänglich sein wird und in alle Ewigkeit hineinreicht, dass wir das von Gott geschenkt bekommen. Und im Hier und Jetzt bekommen wir eine lebendige Hoffnung und eine Wiedergeburt hin zu Gerechtigkeit, zu Liebe, zu Überwindung und auch zum Aushalten von Schwierigkeiten, von Spannungen, von Herausforderungen. Bevor ich in das Hier und Jetzt gehe, nachdem wir jetzt das angucken, was Gott getan hat, springen wir in die Zukunft, zu dem Erbe. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein Erbe bekommen hat oder wer sich schon Gedanken von euch gemacht hat, was mit dem eigenen Erbe passieren soll, ob ihr da schon Pläne gemacht habt, wie das Erbe aufgeteilt wird. Aber das Erbe ist damals wie heute ein sehr geläufiger Begriff für die Menschen. Die verstehen, was ein Erbe ist. Das ist etwas, was die Eltern den Kindern hinterlassen. In der heutigen Zeit kann das was Positives und Negatives sein. Man kann auch Schulden vererben. Aber darum geht es hier nicht. Sondern das Erbe wird eigentlich gleichgesetzt mit etwas Positivem, was die Eltern weitergeben. Aber es ist noch spannender, weil dieses griechische Wort, was hier gebraucht wird, das heißt Kleronomia, das wird dafür gebraucht eigentlich, was das Erbe wird da übersetzt für das gelobte Land. Und überall, wo jetzt also das Alte Testament auf Griechisch zurückübersetzt wurde, da wurde dieses Wort eingesetzt für das gelobte Land. Für die Juden ist das Erbe das Land. Das Land, was sie einmal erben werden. Und wenn man jetzt nochmal sich überlegt, Moment, was hatten wir da gerade in dem Text gelesen? Ein unbeflecktes, unverwelkliches, ewiges Erbe. Das muss ja wirklich etwas sein, was in der Zukunft noch geschieht, weil wenn wir uns das Land Palästina, Israel angucken, dann wissen wir genau, dass da nichts unbefleckt und unverwelklich ist. Dass das also eine viel größere Zukunft ist, die da gemalt wird als ein physisches Stück Land, was sich an einem Ort auf diesem Planeten befindet. Sondern da wird etwas in die Zukunft gezeichnet, weil selbst als die Israeliten in ihrem Land angekommen waren, haben sie es nicht unbefleckt gelassen. Also wenn wir ein bisschen, das ist jetzt nicht dieses Jahr das Bibelprojekt, aber vielleicht bei einem späteren Bibelprojekt, wenn man da liest, was auch die Israeliten selber an Götzenanbetung und an Dingen in diesem Land getan haben, kann man nicht davon reden, dass es unbefleckt gewesen sei. Aber es ist das Land, was Gott versprochen hat, was er mit einem größeren Bund verbindet, wo er sagt, ich verspreche euch etwas noch viel Größeres. Ihr denkt zwar primär an das Land, aber es ist eigentlich ein großes Erbe, was ich für euch habe. Und wer von euch vor einigen Tagen auch den Einschub in Römer 8 gelesen hat, das war auch so ein Einschub im Bibelprojekt, da habt ihr auch Vers 17 gelesen. Und da heißt es, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Also das ist wirklich ein gigantisches, großartiges Erbe, wenn da gesagt wird, alles, was Jesus Christus gehört, gehört auch uns. Also noch viel größeres Erbe kann man eigentlich nicht antreten. Dagegen ist jetzt vielleicht das, was ihr von euren Eltern erben könnt, egal wie viel irdischer Reichtum das sein mag, eigentlich ein Klacks dagegen. Eigentlich fällt es nicht ins Gewicht, wenn hier gesagt wird, dass wir Miterben am Reichtum Jesu Christi sind und dass uns alles gehört, was ihm gehört und dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Dann ist es ganz egal, ob meine Eltern mir Haus und Garten und Auto vererben oder wenige Euro oder gar nichts. Weil ich habe ein viel größeres Erbe, was für mich bereitsteht und was jetzt, wie es im Text hieß, im Himmel für uns aufbewahrt wird. Und dieses materielle Erbe, an das wir eigentlich zuerst denken, das ist ja sowieso ein bisschen problematisch, weil eben das ist nicht unverwelklich oder unverweslich. Alles, was wir erben können, kann auch Probleme bereiten, wird irgendwann kaputt gehen. Jedes Haus wird irgendwann zerfallen. Jedes Geld verliert an Wert oder macht Sorgen. Manchmal macht das Geld sogar Streit unter den Erben und dann wird gestritten, wer jetzt wie viele Anteile zu kriegen hat und ob das alles gerecht ist. Und es ist tatsächlich ein verwesliches, ein verwelkliches Erbe, was wir von unseren Eltern bekommen. Und das Erbe, was von Jesus kommt, ist da ganz anders. Es ist unbefleckt, es ist rein, es ist ewig, es ist unzerstörbar. Und wenn wir das wissen und darauf vertrauen, dann entsteht eine Hoffnung. Und in diesem Mittelteil des Textes hieß es ja, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir müssen uns nochmal gedanklich auf die Welt der Menschen in Rom, der Christen, einlassen. Die Stadt hat gebrannt, der Kaiser sagt, die Christen haben es gemacht, die ersten Christen wurden getötet. Andere kommen ins Gefängnis und dann wird da von der lebendigen Hoffnung geredet, die wir jetzt haben. Und es ist eben nicht der Kontext der heilen Welt. Jetzt am Ende dieses Gottesdienstes haben wir vielleicht alle so ein bisschen das Gefühl, von einer Hoffnung erfüllt zu sein, weil es uns ja auch ganz gut geht. Hier wird keine Polizei jetzt innerhalb der nächsten Minuten reinstürmen und uns alle festnehmen wollen. Sondern wir können danach gemütlich einen Kaffee trinken, nach Hause gehen, die Zeit mit unseren Familien oder Freunden oder Freizeit verbringen. Und mutmaßlich werden wir einen schönen Tag haben heute. Es hat also nichts gemein mit der Situation in Rom in den Mitte der 60er Jahre, wo es was gekostet hat, diesen Glauben zu leben. Aber Petrus appelliert nicht an den Durchhaltewillen der Christen. Er sagt nicht, Leute, strengt euch mehr an, dieser Welt zu widerstehen. Und der Kaiser, der wird ja auch irgendwann fallen und sterben und ihr müsst stärker sein. Sondern er richtet seinen Blick auf etwas ganz anderes. Er sagt, ihr müsst nicht aus eigener Kraft diesen Anfeindungen widerstehen. Ihr müsst euren Blick auf diese lebendige Hoffnung richten. Ihr müsst euren Blick darauf richten, was wirklich unvergänglich ist, weil das wird euch durch die schweren Zeiten tragen. Ich weiß nicht, worauf ihr schon gehofft habt. Ihr seid ja in verschiedenen Altersgruppen hier, von relativ jung bis auch ein bisschen älter. Und umso mehr Lebenserfahrung ihr habt, desto mehr könnt ihr euch vielleicht schon erinnern, worauf man gehofft hat. In jungen Jahren hat man auf die ein oder andere Beziehung gehofft, vielleicht jetzt auch noch, möglicherweise. Man hat gehofft, dass es da in meinem Fall Frauen gibt, die mich toll finden. Dann hat man irgendwann gehofft, dass man einen guten Beruf kriegt. Jetzt hoffe ich auf eine größere Wohnung. Viele von euch haben auch schon auf Gemeinden ihre Hoffnung gesetzt. Haben gehofft zu sagen, diese Gemeinde, das ist jetzt eine gute Gemeinde und ich hoffe, hier anzukommen. Ich hoffe, hier diese Familie zu finden, wie man es in der Apostelgeschichte lernt, wo alle beieinander waren, wo es wenig Spannungen und viel miteinander gibt. Und dann wurden die doch enttäuscht. Manche Frau fand mich nicht toll, manches im Job hat nicht geklappt, die größere Wohnung ist noch nicht da und auf einmal sind meine Hoffnungen enttäuscht. Und dann wird man älter. Und die Liste der enttäuschten Hoffnungen wird länger. Manche von uns sagen dann, na, es gibt ja gar keine perfekte Gemeinde. Es reicht, wenn ich am Livestream teilnehme. Es reicht, wenn ich ab und zu mal dahin gehe, weil am Ende werden wir eh enttäuscht. Und es stimmt. Das stimmt. Und auch als Pastor bemühe ich mich bei uns in Kreuzberg, die Gemeinde nach dem Willen Gottes zu leiten. Ich gebe mir echt Mühe, aber es klappt doch nicht am Ende. Am Ende passieren Sachen, die falsch sind. Es werden Menschen verletzt hier und da. Man geht mal vor und mal zurück. Und leider kann ich über unsere Gemeinde und wahrscheinlich auch ohne euch jetzt zu genau zu kennen, über diese Gemeinde sagen, es ist keine perfekte Gemeinde. Leider ja. Aber Gott sei Dank ist dieser Text hier, der nicht sagt, setzt eure Hoffnung auf die Gemeinde. Sagt auch nicht, setzt eure Hoffnung auf eure Pastoren. Setzt eure Hoffnung auf Pastor Frank. Oder Pastor Jonathan oder irgendeinen anderen Pastor, wo man sagt, das sind tolle Pastoren, wenn ihr denen vertraut, dann wird euer geistliches Leben vorangehen. Nein, ihr sollt nicht eure Hoffnung auf euren Pastor oder irgendeinen anderen Pastor setzen. Nicht auf die Gemeinde, nicht auf eure Karriere, nicht auf die Familie, nicht darauf, dass es immer nur bergauf gehen wird. Auch wenn ich das selber natürlich hoffe, darf es niemals das Fundament meiner Hoffnung werden. Niemals. Und vielleicht sind manche von euch hier, die gerade so ein bisschen enttäuscht sind. Von der Gemeinde oder vom Leben oder von Gott. Und ihr sagt, das ist alles so weit weg. Da lese ich die großen Versprechungen und was ist in meinem Leben zu sehen. Da ist nicht irgendwie der große Segen von Gott. Die Wunder der Apostelgeschichte. Die Heilungen, das Wirken des Heiligen Geistes, was so großartig ist, dass man sagt, natürlich gehöre ich dazu, sondern man fühlt sich abgeschnitten von Gott. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sagt, ja, mein Leben läuft gerade ganz gut. Dann möchte ich dich warnen, lass es nicht zum Fundament deines Lebens werden. Wenn es dir gut geht, dank Gott dafür. Aber lass es nicht zum Fundament deines Lebens werden. Du weißt nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was nächste Woche ist. Unser Leben ist nicht für die Ewigkeit. Und alles, was wir hier aufbauen, alles, was wir uns engagieren, wird nicht für die Ewigkeit sein. Wenn Gott es schenkt, werden wir es noch eine Weile genießen dürfen. Aber lass dich nicht dazu verleiten, auf deine Karriere oder dein Geld zu setzen. Und so ganz egal, also ob du ein bisschen enttäuscht bist, oder ob es dir fast zu gut gerade geht. Ob es fast zu komfortabel gerade bei dir im Leben ist. möchte ich euch auffordern und bitten, dass, wenn wir jetzt gleich in die Lobpreiszeit übergehen, zu sagen, eure Entscheidung zu neuen, nein, wir wollen diese lebendige Hoffnung, die unverweslich, unverwelklich, ewig ist, darauf möchte ich mein Leben stellen. Weil es ist das Einzige, was durchtragen wird. Das ist das Einzige, was durchtragen wird, wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn Anfeindungen kommen, wenn Enttäuschungen auch Gott gegenüber kommen und er nicht das tut, was ich gerne möchte, dann wird es nicht darum gehen, sich mehr anzustrengen, besseres Leben zu führen, zu sagen, ich, ja, jetzt, mit eigener Kraft ab jetzt, sondern wir brauchen dieses Geschenk von Gott. Und die Einladung steht, das jetzt im Gottesdienst, sich in der Lobpreiszeit darauf einzulassen und es von Gott zu erbitten, dass er es durch seinen Heiligen Geist schenken mag. Amen.